was dann alles passiert ist, das hat mich schon noch ein Stück weit schockiert. Irgendwie fühle ich mich jetzt nach den Protesten bulgarischer als vorher. Ich dachte ehrlich gesagt zuerst, das wäre ein Fake, als ich das gehört habe.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzew und Anastasia Tränkler.
Hallo Maria.
Hi Anastasia.
Wie schön, dass wir hier wieder zusammensitzen. Ein letztes Mal dieses Jahr. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz schön hyped, sogar ein bisschen mehr als sonst, denn wir nehmen heute unsere erste Jahresrückblicksfolge von Gen East auf und als großer Silvester-Fan freut mich das natürlich ganz besonders. Wie ist es denn bei dir? Holt dich Silvester ähnlich ab?
Naja, ich versuche jetzt kein allzu großer Silvester-Grinch zu sein. Aber to be honest, meine Begeisterung lässt Jahr für Jahr ein bisschen nach. Ich glaube, das liegt daran, dass Silvester in Berlin traditionell recht stressig ist. Aber letztes Jahr zum Beispiel, da war ich in Vilnius zum Jahreswechsel in Litauen. Und das war wirklich eine völlig andere Welt. Ja, alle haben gediegen, ruhig gefeiert. Eine Stunde nach Mitternacht war es vorbei mit dem Geböllere. Ja, war super.
Okay, das klingt ehrlicherweise schon so, als wäre es ein kleiner Silvestermuffel. Ja, dann ist es nun mal so. Ich war vergangenes Silvester tatsächlich auch im Osten, nämlich in Budapest, also in Ungarn. Und da geht's, glaube ich, auch ein Stück weit gesitteter zu als in Berlin.
Ja, das ist ehrlicherweise auch nicht so schwer. Aber ich stelle mir Budapest wie die perfekte Feuerwerkslocation vor, ehrlich gesagt.
War auch wirklich sehr, sehr schön. Wir waren da so auf einem Boot auf der Donau und es war recht neblig, deswegen hat man das Feuerwerk so semi-gut gesehen. Aber das Parlament in Budapest wird nachts ja so mega schön angeleuchtet und es sah schon sehr beeindruckend aus.
Ja, glaube ich. Ich finde es immer ganz spannend, so zurückzudenken am Ende des Jahres an den Jahresanfang und sich zu überlegen, wie dachte man, dass das Jahr wird?
Gute Frage. Ich glaube, ne, im Januar war schon ein Stück weit klar, bald beginnt die nächste Amtszeit von Donald Trump in den USA.
Oh ja.
Und ja, der Mann wird die Weltpolitik und auch Osteuropa natürlich prägen. Ich glaube, was dann alles passiert ist, das hat mich schon noch ein Stück weit überrumpelt, beziehungsweise auch schockiert. Mhm. Ich sage jetzt mal so, der Eklat im Weißen Haus mit Volodymyr Zelensky. Ich glaube, die Bilder und gerade die Töne hat man nach wie vor ziemlich im Kopf. Oder auch so der Gipfel in Alaska, bei dem Trump Wladimir Putin applaudiert hat und so den roten Teppich ausgerollt hat. Auch was ich im Januar nicht gesehen habe, dass das kommt.
Ja, voll. Ich meine, er und Putin hätten sich ja auch fast in Budapest getroffen. Tja, aber nur fast. Die Stadt hat es dank dir, Anastasia, jetzt trotzdem in unseren Jahresrückblick geschafft. Und sie ist auch nur eine von vielen Stationen, auf die wir euch in diese Folge mitnehmen wollen. Es geht unter anderem nach Kiew, nach Sofia, nach Jerewan und nach Warschau. Wir blicken zurück auf politische Ereignisse in Osteuropa und dem postsowjetischen Raum, die wir dieses Jahr besonders wichtig fanden. Ereignisse, die ja mal bitter ernst waren, mal inspirierend und mal ziemlich absurd.
Worüber wir uns besonders freuen, wir haben wie immer bei Gen East Gästinnen und Gäste eingeladen, gleich mehrere sogar und einige der Stimmen, die dürftet ihr auch schon kennen, nämlich aus früheren Folgen. Mit dabei ist etwa Katja, die deutsch-belarussische Aktivistin aus Gen East Folge 4.
Oder Narek, der armenische Politikwissenschaftler aus Folge 5.
Ihr lernt aber auch die ein oder andere neue Stimme kennen, darunter Mareike Müller, die uns nach Polen mitnehmen wird.
Und am Ende der Folge wird es noch persönlich. 2025 war ja schließlich das Geburtsjahr von Gen East und damit ein ganz besonderes für uns beide. Deshalb geben wir euch zum Schluss auch noch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.
Ihr erinnert euch vielleicht noch an das Quiz aus meinen Insta-Stories. Da habe ich Fragen gestellt wie, wer von uns beiden ist im Ausland mal bei einer Partynacht verloren gegangen? Oder wer ist die größere Technik-Chaotin von uns beiden? Diese Fragen lösen wir zum Schluss auf.
Ein volles Programm. Deswegen würde ich sagen, legen wir los mit dem großen
Gen East Jahresrückblick. Die Gen Z kapert die Straßen in Belgrad und Sofia.
Das, was ihr eben gehört habt, waren Proteste. Und zwar einmal im serbischen Belgrad und in Sofia, der Hauptstadt von Bulgarien.
In beiden Städten sind dieses Jahr zehntausende Menschen gegen ihre Regierung auf die Straße gegangen. Und nicht nur da, in vielen Teilen der Welt kam es in diesem Jahr zu großen Anti-Regierungsprotesten. Gen-Z-Proteste haben einige Medien sie genannt. Und der Grund? Oft nutzen Demonstrierende bestimmte, ich sage jetzt mal, jüngere Symbole, wie etwa die Flagge aus dem Manga One Piece, also diese Piratenfahne, die haben sicher ein paar von euch im Kopf. Aber auch, weil junge Menschen in vielen Fällen schlicht ganz vorn mit dabei waren bei den Protesten, so auch in Sofia und Belgrad.
Auf diese beiden Städte wollen wir einmal gesondert blicken. Sowohl in Bulgarien als auch in Serbien, da waren Korruptionsvorwürfe der Kern der Proteste. Und ja, in Serbien, da fing alles mit einem eingestürzten Bahnhofsdach an.
Mindestens 13 Menschen sind ums Leben gekommen, als ein Betondach über dem Eingang eines Bahnhofs in Nordserbien eingestürzt.
In der serbischen Hauptstadt Belgrad sind abermals zehntausende Menschen auf die Straße gegangen.
Vergangenes Jahr im November stürzte ein frisch renoviertes Bahnhofsdach in der serbischen Stadt Novi Sad ein und tötete 16 Menschen. Viele SerbInnen sehen den Einsturz als Symbol für staatliche Korruption, Missmanagement und mangelnde Kontrolle bei Infrastrukturprojekten an, weswegen sich bald nach dem Vorfall eine Protestbewegung formiert hat.
Diese Bewegungen prägten von Anfang an auch junge Menschen, vor allem Studierende. Die organisierten zum Beispiel Mahnwachen oder blockierten Universitätsgebäude, organisierten sogar einen Protestmarsch durch halb Europa. Also da ist eine Gruppe von Studierenden von Serbien zu Fuß bis nach Brüssel gelaufen.
Die Forderungen der Protestierenden richten sich an die Regierung von Aleksandar Vučić. Sie verlangen von ihr, den Einsturz aufzuklären und Verantwortung dafür zu übernehmen. Die Forderungen reichen bis hin zu neu- bzw. vorgezogenen Wahlen.
Tatsächlich demonstrieren die Menschen in Serbien inzwischen seit über einem Jahr. Nicht täglich, aber immer wieder.
Ähnliche, aber keinesfalls dieselben Entwicklungen gab es zuletzt auch in Bulgarien. Dort haben Proteste aber tatsächlich mit einem Rücktritt der Regierung geendet. Du hast es hier im Podcast ja schon mal erzählt, Maria. Du hast bulgarische Wurzeln und warst tatsächlich erst vor kurzem in Sofia. Danach hast du viel über die Ereignisse dort berichtet. Also, klär uns mal auf. Warum sind die Leute dort auf die Straßen gegangen und wie hast du die Ereignisse beobachtet?
Ich muss sagen, mich haben die Massenproteste in Bulgarien doch ziemlich überrascht. Und so sehr sie mich überrascht haben, so stolz machen sie mich auch tatsächlich. Weil Bulgarien steckt schon seit einer längeren Weile in einer politischen Krise. Also was heißt das? Das heißt geringe Wahlbeteiligung, eine gespaltene Bevölkerung, eine zersplitterte Parteienlandschaft. Und der Auslöser für die Proteste jetzt war Kritik am Staatshaushalt 2026. Und ja, sorry, aber der Haushalt, das ist jetzt wirklich kein so sexy Thema, mit dem man die Massen mobilisiert. Okay, außer man ist Frankreich, aber Bulgarien ist definitiv nicht Frankreich.
Und dennoch hat es ein proeuropäisches Oppositionsbündnis in Bulgarien geschafft, Awareness für seine Kritik zu schaffen. Und diese Kritik, die geht davon aus, dass der Staatshaushalt korruptionsanfällig gewesen wäre.
Ja, ein Politiker der Opposition schrie deshalb auch in einer Sitzung des Haushaltsausschusses immer wieder: Wer hat diese Unverschämtheit veranstaltet? Diese Szene ist dann auch viral gegangen und daraus sind mittlerweile Popsongs entstanden, die das Zitat samplen.
Okay, aber erklär mal, worin genau liegt denn diese Unverschämtheit aus Sicht der Opposition?
Okay, so kurz wie möglich erklärt. Die Regierung wollte Sozialversicherungsbeiträge und bestimmte Steuern erhöhen. Gleichzeitig sollten die Gehälter von Abgeordneten und bestimmten Beamten steigen. Darunter auch solche Beamte, die als besonders loyal gegenüber bestimmten Akteuren gelten, die nachgewiesenerweise korrupt sind. Und in dieser Kombination ist dann bei den Menschen der Eindruck entstanden, dass man ihnen Geld wegnimmt und dieses Geld dann aber auf den Kontos der üblichen Verdächtigen und ihrer Loyalisten landet.
Und hier kommt die Gen Z ins Spiel. Die ist jetzt Mitte, Ende 20 und weiß, was es heißt, Steuern und Versicherungsabgaben zu zahlen.
Ja, außerdem haben in Bulgarien immer dieselben politischen Figuren das Sagen, seit die Gen Z ein politisches Bewusstsein hat. Und In all der Zeit ist es mit der Korruption eben nicht besser geworden. Am Ende ging es also um sehr viel mehr als den Staatshaushalt. Es ging nämlich um die Zukunft des Landes.
Und tatsächlich haben die Demonstrierenden ja ihre Ziele erreicht. Also der Staatshaushalt wurde zurückgezogen und die Regierung ist zurückgetreten. Was würdest du jetzt sagen, denkst du, wie es nun von da an mit Bulgarien weitergeht?
Ja, also ich glaube, sogar die Demonstrierenden waren überrascht, dass das mit dem Rücktritt wirklich so schnell ging. In der Zwischenzeit gab es jetzt sogar weitere politische Streitigkeiten und noch eine Protestwelle. Aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird es in den ersten Monaten des neuen Jahres erstmal vorgezogene Neuwahlen geben. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, wie hoch einerseits die Wahlbeteiligung ist und andererseits die Wahlmanipulation. Ja, aber ich glaube, das nehme ich zum Anlass, zum ersten Mal in Bulgarien wählen zu gehen. Viele wissen das vielleicht gar nicht, aber ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft. Die deutsche kam tatsächlich erst hinzu, als ich so 16 war.
Ah, krass. Und warum nimmst du es aber jetzt zum Anlass, die zu nutzen und wählen zu wollen?
Ja, ich hatte immer das Gefühl, das wäre so ein bisschen unfair, wenn ich in Bulgarien wählen gehe, weil ich dann ja dort für Menschen mitbestimme, obwohl ich in Deutschland lebe. Aber ja, irgendwie fühle ich mich jetzt nach den Protesten, wo Menschen in unserem Alter für Werte auf die Straße gegangen sind, die ich auch teile, bulgarischer als vorher. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber den Menschen auf Social Media so dabei zuzusehen, wie sie demonstrieren und das dann auch noch so effektiv, das hat mich irgendwie stolz gemacht. Und das ist ein Gefühl, das ich im Zusammenhang mit meiner bulgarischen Identität echt selten gespürt habe. Also, ne, klar, ich liebe die bulgarische Sprache und die Küche und ich mag viele Traditionen. Aber ich habe jetzt nie gesagt, wie manch andere, hey, seht her, die bulgarische Küche, die ist die beste auf der Welt. Und wir haben die malerischsten Berge. Und außerdem ist Plovdiv die älteste durchgehend bewohnte Stadt Europas. Bulgarien ist also der Nabel der europäischen Zivilisation. Und deshalb bin ich stolz, Bulgarin zu sein. Als Migrakind in Deutschland, da wächst man ja irgendwie auch immer so mit einer gewissen Scham auf für das, was man ist. Und mit dem Gefühl, dass etwas an einem nicht so ganz stimmt. Und jetzt überwiegt zum ersten Mal die Freude.
Das klingt sehr, sehr schön. Und wenn ich das noch ergänzen darf, Maria hat einige sehr gute Artikel zu dem Thema geschrieben, wo sie nochmal die aktuelle Staatskrise im Detail erklärt und analysiert und das einfach nochmal ein großes Stück weit mehr vertieft, als wir jetzt hier kurz angerissen haben. Deswegen packen wir ein paar der Artikel auf jeden Fall in die Shownotes.
Sie sind frei.
Es lebe Belarus und Ehre sei der Ukraine. Mit diesen Worten begrüßten politische Gefangene aus Belarus ihre Überfahrt in die Ukraine Mitte Dezember.
Und unter ihnen die Oppositionelle Maria Kalesnikova und Viktor Babarika. Insgesamt wurden 123 Menschen aus belarussischen Gefängnissen befreit. Und tatsächlich ist es auch nicht das erste Mal dieses Jahr, dass politische Gefangene in Belarus freigekommen sind.
Genau, denn schon im Juni ließ Diktator Alexander Lukaschenka den Oppositionspolitiker Sergei Tichanowski frei. Was ich dabei bemerkenswert finde, man sagt jetzt so in der Retrospektive, ja, Tichanowski ist frei und jetzt Kalesnikova, es wären das so ganz normale News, aber tatsächlich war noch im Frühjahr komplett unklar, ob die beiden jemals wieder ihre Familien und Freunde sehen würden. Zeitweise gab es von den beiden kaum Lebenszeichen.
Kalesnikova sagte sogar selbst, sie hätte niemals damit gerechnet, dass man ausgerechnet sie freilassen werde vorzeitig. Sie war schließlich eine der führenden Figuren der Proteste gegen Lukaschenka im Jahr 2020. Viele von euch haben sie sicherlich vor Augen. Die Frau mit den kurzen blonden Haaren und ihr Markenzeichen, roter Lippenstift, und das Herz, das sie immer mit den Händen formte.
Dass sie und andere Oppositionelle jetzt in Freiheit sind, haben sie in erster Linie den USA zu verdanken. Die haben mit Belarus verhandelt und im Gegenzug für die Freilassungen politischer Gefangener Sanktionen gelockert.
Dem ganzen Thema haben wir eine eigene Folge gewidmet. Gen East Episode 4 mit dem Titel How to Handle Lukaschenka. Über diese Frage haben wir damals mit der deutsch-belarussischen Aktivistin Katja Rumjantseva gesprochen. Für unseren Jahresrückblick haben wir sie nun gefragt, welche Bedeutung hat die Freilassung von Tichanowski und Kolesnikowa für die belarussische Demokratiebewegung?
Wenn die Freilassungen gerade eins geschafft haben, dann eben nicht nur so viele Menschen aus dem Gefängnis zu bringen, sondern auch eine komplett neue Dynamik in die ganzen Diskussionen reinzubringen, aber auch eine komplett neue Energie in die Diaspora. Sergej Tichanowski haben wir dieses Jahr schon gesehen, der hat sich sofort ins politische Geschehen gestürzt. Für den gab es überhaupt keine andere Möglichkeit, als sofort alles in Gang und Bewegung zu setzen, um über diese Gefängnisse zu berichten und alle, die da eben zurückgeblieben sind. Und ich glaube, das wird einer Maria Kolesnikowa ähnlich gehen oder einem Viktor Babaryka, dessen Sohn eben noch sitzt. Dieses Jahr sind allein 341 Gefangene über diese Prozesse freigekommen. Und man muss dazu sagen, dass es nicht über Sanktionen passiert, sondern über diplomatische Wege und Verhandlungen, wo eben auch maßgeblich die Trump-Administration mit beteiligt gewesen ist. Deswegen gehe ich stark davon aus, auch fürs nächste Jahr, dass sich dieses Monopol vielleicht auch um das Office von Svetlana Tichanowskaja langsam auflösen wird, weil es eben so viel mehr Stimmen gibt und so viel mehr Ansätze, die eben auch die Freilassungen befürworten.
Unter den Freigelassenen ist übrigens auch Ales Bjaljatski, der in Haft mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Anastasia hat ihn kürzlich erst gesprochen und ein sehr bewegendes Interview mit ihm geführt. Den Link dazu packen wir euch auch in die Shownotes.
Skurriles aus Osteuropa.
Neben all den ernsten politischen Nachrichten gab es dieses Jahr aber auch ein paar skurrile Momente in Osteuropa, die wir euch hier nicht vorenthalten wollen. Einer davon, die Amtseinführung der ersten KI-Ministerin der Welt, und zwar in Albanien.
Ich dachte ehrlich gesagt zuerst, das wäre ein Fake, als ich das gehört habe.
Kann ich verstehen, aber nein, das ist tatsächlich passiert, ja? Für alle, die es nicht mitbekommen haben, im September wurde in Albanien eine KI-gestützte Software namens Djela offiziell ins Kabinett eingeführt. Djela soll als Regierungsinstanz arbeiten und besteht, nun ja, aus Algorithmen. Bei ihrer Vorstellung wurde sie als Avatar gezeigt, eine Frauenfigur in traditioneller albanischer Tracht.
Als Ministerin für öffentliche Aufträge soll die KI Angebote auf Ausschreibungen unabhängig vergleichen und der Regierung eine Entscheidungshilfe bieten. Denn dieses Feld ist in Albanien stark von Korruption und Vetternwirtschaft geprägt. Die Regierung erklärte, die KI-Ministerin solle deshalb diesen Bereich korruptionsfrei machen und durch algorithmische Entscheidungen menschliche Einflussnahme, Bestechung und Vetternwirtschaft reduzieren.
Klingt irgendwie gut, aber auch ziemlich abgespaced, weshalb es auch einige Bedenken gibt. Zum Beispiel die Frage, inwieweit eine KI jetzt überhaupt in politische Entscheidungsprozesse eingebunden sein sollte.
Eine weitere skurrile Nachricht aus 2025. Russland hat nach seinem Ausschluss vom Eurovision Song Contest kurzerhand einen eigenen Wettbewerb gestartet, nämlich den Intervision Song Contest, also quasi eine Gegenveranstaltung.
Tatsächlich stammt das Format ursprünglich aus der Zeit des Kalten Kriegs und wurde dieses Jahr quasi wiederbelebt. Die Idee dahinter, ein Musikwettbewerb für Länder, die Russland kulturell nahestehen.
Und wer hat da schlussendlich teilgenommen am Intervision Song Contest?
Also unter anderem Kirgisistan, Katar, Belarus, Kuba, Südafrika, Venezuela und Vietnam, das den Wettbewerb dann übrigens auch gewonnen hat. Klingt für mich persönlich ja eher nach Ländern, die Russland nicht unbedingt kulturell, sondern eher politisch nahestehen.
Und für Russland ist niemand Geringeres als der Sänger Schaman aufgetreten. Putins Lieblingsartist, wenn man so will. Bekannt wurde Schaman nämlich mit Songs wie »Ich bin Russe« oder »Wir stehen auf«. Ihr hört es schon, Schaman ist ein stark nationalistischer Musiker, der regelmäßig auch bei Parteiveranstaltungen und anderen politischen Events auftritt. Und zu guter Letzt noch ein drittes skurriles Phänomen, der sogenannte Slavic Stare. Diesen Herbst war plötzlich ganz TikTok voll damit und selbst die Tagesschau hat darüber berichtet.
Wohlgemerkt, nachdem wir bei Gen East in Folge 6 darüber gesprochen hatten, ja? Für alle, die TikTok vielleicht aus guten Gründen hier meiden, nochmal kurz zur Erklärung. Der sogenannte Slavic Stare wird vor allem osteuropäischen oder slawischen Frauen zugeschrieben. Das ist ein Gesichtsausdruck, der emotionslos bis
böse wirkt und kurz gesagt, ja, so eiskalt ist. Das ist natürlich ein großes Klischee, das durchaus auch eine diskriminierende Komponente hat. Zum Beispiel in einem Video, das Content Creator Rezo gemeinsam mit zwei anderen Influencern gepostet hat. Da heißt es in der Überschrift POE Practicing Our Slavic Stare So We Can Bag a Millionaire. Also den slawischen Blick üben, um einen Milliardär um den Finger zu wickeln.
Yes, genau, weil slawische Frauen das mit dem eiskalten Blick nun mal können. Über diese Absurdität, die vielen Klischees, die damit verbunden sind und die diskriminierenden Tropes, haben wir in Folge 6 ganz ausführlich gesprochen.
Falls ihr die noch nicht kennt, hört sie gerne nach. Wir haben uns viel geärgert, aber auch sehr viel gelacht. Sie lohnt sich auf jeden Fall.
Ein Türsteher für Polen.
Der Jubel und Applaus, den ihr gerade gehört habt, der galt Karol Nawrocki, dem Mann, der im August zum Präsidenten Polens gewählt wurde.
Wir haben ihm in diesem Jahr keine eigene Gen East-Folge gewidmet, im Jahresrückblick darf er aber keinesfalls fehlen, denn der Mann hat eine schillernde Vergangenheit. Nawrocki war früher Türsteher im Grand Hotel in Sopot, wo ich dieses Jahr übrigens war.
Ah, hast du da deinen Wellnessurlaub gemacht?
Nicht ganz. Ich war tatsächlich mit einer Freundin in Gdansk, aber nicht in diesem Hotel. Wir haben einen Ausflug nach Sopot an die Ostsee gemacht und vom Strand aus dann auf dieses Hotel geblickt, in dem Nawrocki früher gearbeitet hat. Später nahm seine Karriere dann jedoch noch ganz andere Wendungen.
Er studierte Geschichte, promovierte, leitete dann das Museum des Zweiten Weltkriegs in Gdansk. Ein Haus, das in Polen übrigens regelmäßig kontrovers diskutiert wird. Gleichzeitig wurde er aber seinen Ruf als Fußballfan, der sich auch mal für seinen Lieblingsverein geprügelt hat, nie ganz los.
Geschichtswissenschaftler und Schläger für die rechte PiS, die Partei, für die er da angetreten ist, war das kein Widerspruch. Im Gegenteil, sie setzte im Wahlkampf auf Nawrockis vermeintliche Bürgernähe und das wirkte.
Nach seinem Wahlsieg zitierte Nawrocki folgenden Satz aus der Bibel. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen wurde, sich demütigt, meinen Namen anfleht und sich von seinen bösen Wegen abwendet, will ich ihm vergeben und sein Land retten.
Retten wollen Pies und Nawrocki Polen aus ihrer Sicht vor Wertevergessenen und vor Liberalen, namentlich Donald Tusk, dem proeuropäischen Premierminister des Landes.
Die beiden Männer an der Spitze Polens, die könnten kaum unterschiedlicher sein. Ihre politischen Lager liefern sich einen Dauerstreit darüber, wie die Zukunft des Landes und der jungen Generation aussehen soll.
Ihr merkt, da steckt eine Menge Stoff drin. Und nachdem ich dieses Jahr gleich zweimal in Polen war, zuerst für eine Recherche in Warschau und später im Urlaub in Poznan und Gdansk, möchte ich kommendes Jahr unbedingt eine eigene Polen-Folge von Gen East machen.
Sehr, sehr gerne, das kriegen wir hin. Und für unsere Jahresrückblicksfolge haben wir zunächst auch eine Kollegin gefragt, die in den vergangenen Monaten in Polen gelebt und gearbeitet hat, Mareike Müller.
Von ihr wollten wir wissen, wie sich das Ringen zwischen rechtskonservativen und liberalen Positionen in der polnischen Gesellschaft auch Monate nach der Wahl zeigt.
Polen ist politisch nach wie vor echt tief gespalten. Und jetzt ist Nawrocki eben Präsident in Polen. Das Problem ist, er blockiert echt wahnsinnig viele Initiativen der Regierung. Und das führt schon zu einer gewissen Frustration, weil es einfach sehr viele Politikbereiche umfasst. Also egal, ob man sich für digitale Finanzen interessiert oder für den Tierschutz. Und der Grund liegt natürlich auf der Hand. Auf der einen Seite haben der Präsident und der Premierminister einfach grundverschiedene Vorstellungen von der Zukunft für Polen. Und nach der Wahl ist aber auch vor der Wahl. Und die nächste Parlamentswahl steht schon 2027 an. Viele Organisationen, die sich beispielsweise für Frauenrechte einsetzen oder für Geflüchtete, die haben einfach sehr große Angst, dass ihnen in zwei Jahren dann die öffentlichen Gelder gestrichen werden und versuchen jetzt sich beispielsweise alternative Finanzpläne schon mal zu überlegen, weil man jetzt realisiert hat, wie tiefgreifend PiS gerne bestimmte Sachen umbauen würde. Also 2026 wird als Jahr vor dieser nächsten Wahl in Polen mit Sicherheit sehr spannend und auch angespannt werden. Also lohnt sich es auf jeden Fall, dort genauer hinzuschauen und hinzuhören.
Von Cringe bis Pick Me, der Vibe Russlands.
Ja, 2025. Beim Rückblick fühlt es sich irgendwie an wie ein historisches Jahr, das uns noch länger in Erinnerung bleiben wird. Aber apropos Erinnerung, dieses Jahr hat die Welt eines historischen Ereignisses gedacht, dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 80 Jahren. In vielen Ländern gab es deshalb große Feiern und Gedenkveranstaltungen.
In Russland wird das Ende des Zweiten Weltkriegs oder besser gesagt der Sieg im großen Vaterländischen Krieg, wie der Zweite Weltkrieg in Russland heißt, traditionell am 9. Mai gefeiert und das mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau.
Da war wieder einiges geboten. Eine große Waffenschau, Putins traditionelle Rede und auch einige ausländische Staatsgäste waren dabei. Im Übrigen auch aus Serbien und der Slowakei.
Interessant ist ja, dass in Russland der Zweite Weltkrieg gewissermaßen nie geendet hat. Die Propaganda spinnt nämlich eine Kontinuität aus Vergangenheit und Gegenwart und verbindet den Krieg von damals mit dem Krieg heute. Sie sagt, damals haben wir gegen Nazis in Deutschland gekämpft und heute gegen angebliche Nazis in der Ukraine.
Letzteres ist natürlich, das kann man nicht oft genug sagen, völlig realitätsfern.
Die Propagandisten des Kreml bündeln diese Erzählung von damals und heute in einem Satz. Можем повторить. Wir können es wiederholen. Manche Russen kleben sich den Satz auf Autos und er wird im öffentlichen Raum auch groß plakatiert. Und im Grunde soll er eins ausdrücken. Russland sieht sich als historischer Erbe der Sowjetunion, als logischer Nachfolger der Supermacht im Osten, die den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat.
Was dabei aber in den Hintergrund rückt, die Rote Armee, die vor 80 Jahren Nazi-Deutschland besiegt hat, die bestand nicht nur aus ethnischen Russen. Es kämpften auch Belarussen, Ukrainer, Usbeken, Georgier, Armenier, Kasachen und Bewohner anderer sowjetischer Republiken in der Roten Armee. Und besonders schwere Verluste gab es eben auch auf den Gebieten der heutigen Ukraine und Belarus.
Das verhüllt die russische Propaganda nur zu gern oder stilisiert alle Soldaten in der Roten Armee zu russischen Soldaten, wie es Putin übrigens in seiner Rede am 9. Mai selbst getan hat. Und dieses Mindset des Patriotismus und der Militarisierung wird in Russland schon den Jüngsten eingebläut.
Das passiert etwa beim Militärunterricht, den es an russischen Schulen gibt. Auch wurden Geschichtslehrbücher überarbeitet und propagandistisch aufgeladen, damit SchülerInnen das lernen, was der Staat sie glauben lassen will. Und es gibt zum Beispiel auch Berichte darüber, dass LehrerInnen ihren Klassen patriotische Musik vorspielen. Schaman zum Beispiel.
Ein weiteres Mittel patriotischer Indoktrination in Russland ist die junge Version der russischen Verfassung, die kürzlich für die Gen Z herausgegeben wurde. In der wird dann, Zitat, der Basic Vibe des Landes erklärt.
Okay, und wie ist der Vibe so in Russland?
Also, laut Gen Z-Konstitution ist in Russland schon alles sehr ernst, aber auf keinen Fall cringe. Das steht da wirklich so drin. Alles habe seine Ordnung und der Bürger spiele die Hauptrolle in der, Zitat, Demokratie. Man muss eigentlich nicht dazu sagen, aber es gibt keine freien Wahlen, keine freie Meinungsäußerung, keine freien Medien in Russland. Aber der schönste Satz stammt aus Artikel 4, der in der echten Verfassung die Souveränität Russlands regelt. In der Gen Z-Version heißt es, Zitat, Russland ist nicht Pygmy, sondern ein starker, unabhängiger Staat.
Geil. Ich glaube, wenn Staaten Pygmy sein könnten, dann wäre Russland der größte Pygmy von allen.
Herrscht nun Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan?
Fenced border between Armenia and Turkey today.
Das waren gerade ein paar Eindrücke meiner Armenienreise im Juni. Definitiv eines meiner Highlights 25. Ich war etwa eine Woche vor Ort und habe viel über den Konflikt Armeniens mit dem Nachbarland Aserbaidschan gelernt.
Und tatsächlich war 2025 für die Beziehung zwischen den beiden Ländern ein historisches Jahr. Einige wenige Wochen, nachdem du in Jerewan warst, trafen sich die Staatsoberhäupter Armeniens und Aserbaidschans nämlich in Washington und unterschrieben im Beisein von Donald Trump eine Absichtserklärung für einen Frieden zwischen den beiden Ländern.
It's a long time, 35 years they fought and now they're friends.
Wobei man sagen muss, der Friedensprozess zwischen Armenien und Aserbaidschan, der läuft schon eine ganze Weile und lang genug ohne Trump, der sich dennoch als großer Friedensbringer inszeniert und den Prozess für seine Bestrebungen zum Friedensnobelpreis gewissermaßen kapert.
Dabei stellt sich der Friedensprozess ziemlich schwierig dar. Zwischen Armenien und Aserbaidschan gab es zwei große international anerkannte Kriege. 2023 folgte dann die Blockade der Region Bergkarabach durch Aserbaidschan. Alles andere als unkompliziert. In Folge 5 haben wir euch diesen Konflikt ausführlich erklärt und über die Folgen für die junge Generation der Männer gesprochen. Hört da gern nochmal rein.
Du hast es ja vorhin schon gesagt, das Treffen in Washington fand im August statt und es sind seitdem einige Monate vergangen. Wir wollten deshalb wissen, wie es inzwischen aussieht.
Und dafür haben wir unseren Gast aus Folge 5, den armenischen Politikwissenschaftler Narek, um ein Update gebeten. Wir haben ihn gefragt, herrscht jetzt Frieden zwischen den beiden Ländern?
Wars usually end with one side celebrating a victory and the other suffering defeat. Since no justice has been achieved against the aggressor and his powers and demands remain unchecked in post-war negotiations, Armenia is now suffering peace instead of enjoying it. A peace deal is pre-signed, but Azerbaijan has been putting new demands on the table before finalizing it. Regional connectivity projects are being agreed, but 80% of Armenia's borders remain shut by its neighbors. There is some optimism looking ahead, but it takes a lot of effort to remain an optimist.
Reality Check. Die Ukraine im vierten Kriegsjahr.
Und wenn wir schon bei Trump, Krieg und Frieden sind, müssen wir natürlich zu guter Letzt über die Ukraine sprechen.
Das Land hat uns bei Gen East ja durch sämtliche Folgen begleitet, angefangen mit der allerersten Episode unter dem Titel Wann gibt es Frieden in der Ukraine?
Ich muss immer wieder dran denken, dass wir beim Release von Folge 1 so panisch waren, dass sie bald nicht mehr aktuell sein könnte. Also nicht, weil wir wirklich dachten, der Frieden sei jetzt super nahe, sondern wegen möglicher neuer Entwicklungen in den Verhandlungen, die wir dann hätten nochmal nachträglich reinschneiden müssen, weil wir wollten ja möglichst aktuell sein.
Ja, tatsächlich drehen sich die aktuellen Verhandlungen jetzt, also 7 Monate später oder mehr noch, im Grunde um dieselben Themen, nämlich Sicherheitsgarantien und Gebietsabtretungen.
Im Dezember haben die USA mit Russland in Moskau und mit der Ukraine in Berlin verhandelt, wobei die Europäer versuchten, ihren Platz am Tisch nicht zu verlieren.
Gleichzeitig geht der Krieg in der Ukraine weiter. Ich war dieses Jahr 2-mal vor Ort, im Sommer und im Herbst. Und bei meiner zweiten Reise habe ich dann auch ein paar heftige Luftangriffe im Bunker erlebt. Das hört sich dann ungefähr so an. Am Tag nach solchen Angriffen liegt dann oft Müdigkeit und Trauer in der Luft. Aber die Menschen haben sich im Grunde dran gewöhnt. Genauso wie übrigens an Donald Trumps Friedensposaunen. Dennoch war der 28-Punkte-Plan für viele UkrainerInnen ein kurzer Schock. Der sah nicht nur Abtretungen von ukrainischen Gebieten vor, die Russland nicht mal kontrolliert, sondern auch eine völlige Amnestie für Kriegsverbrechen.
Vor allem, weil die USA die Ukraine ja auch zeitweise erpresst haben, diesem Plan zuzustimmen.
Genau, bevor Donald Trump dann wieder ein Stück weit zurückgerudert ist. Innenpolitisch ging es in der Ukraine aber auch ganz schön turbulent zu. Vor allem Korruptionsskandale haben 2025 die Schlagzeilen in der ukrainischen Innenpolitik dominiert.
Wer uns auf Instagram folgt, erinnert sich vielleicht an das Video, das uns Werther, unsere Podcast-Gästin aus Folge 3 im Sommer, zugeschickt hat. Da demonstrierten viele, viele Menschen trotz Krieg gegen den Entschluss Selenskys, den ukrainischen Antikorruptionsbehörden die Macht zu entziehen.
Was er dann wegen der Proteste doch nicht tat. Einige Monate später leakte eine dieser Behörden dann aber abgehörte Telefonaufnahmen, die gravierende Hinweise auf einen großen Korruptionsskandal in Selenskys engstem Umfeld lieferten.
All das hat dazu geführt, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die eigene Regierung gesunken ist.
Wir haben deswegen Werta, die junge Ukrainerin, die aus Folge 3 kennt, um ein Update gebeten. Wir wollten wissen, wie sie aus ihrer Perspektive auf das Jahr zurückblickt und was sie sich für 2026 wünscht.
When I'm thinking about this year, the main association I have is how much I'm grateful to Ukrainians, to Ukrainian youth and to myself for this process in July. Of course, we were aware how important it is to have independent anti-corruption institutions. But only 1.5 months ago, we realized exactly why this institution was attacked, and we realized how important it was. In the beginning of the year, we all were kind of nervous about Trump's moods, but we kind of used to the constant mood changing. Yeah, we just don't have any fear and any hope.
Jen East, behind the scenes.
Es kommt mir ehrlicherweise richtig, richtig lang her vor, dass wir Folge 1 von Jen East aufgenommen haben.
Ja, voll. Seitdem ist ja auch echt einiges passiert, politisch, wie ihr gerade gehört habt, aber auch bei Jen East. Ich meine, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir das alle, unser ganzes Team, wir alle. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir das beide nebenher machen. Ja, Anastasia und ich, wir arbeiten schließlich beide in Festanstellungen als Journalistinnen und ich mache nebenher auch noch meinen Master in Osteuropa-Studien fertig. Ja, und irgendwie finden wir trotzdem immer Zeit für Jen East.
Weil der Podcast ja auch ein Herzensprojekt von uns beiden ist.
Ja.
Und wir wollen an der Stelle ein kleines Geheimnis verraten. Bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, kannten Maria und ich uns noch gar nicht so gut.
Wir hatten uns eigentlich nur auf ein paar Branchen-Events gesehen und folgten uns aber schon eine Weile lang auf Instagram.
Dann haben wir uns mal länger über Social Media und Podcasts und Medien unterhalten. Und da dachte ich mir, ey, diese Maria, die ist ziemlich cool. Ich schreibe sie jetzt einfach mal an und schlage ihr ein gemeinsames Projekt vor. Ich finde es ehrlich gesagt immer noch total irre, dass du da gesagt hast, ja, okay, lass mal probieren.
Ja, voll, why not? Bin übrigens gerade ein bisschen rot geworden, ja. Aber ja, wir waren uns auf jeden Fall in der Sache total schnell einig. Wir probieren das halt einfach mal aus. Und ja, dann hat es tatsächlich funktioniert und tut es bis heute seit nun 8 Folgen. Und keine Sorge, 2026 geht es natürlich weiter mit Jen East.
Auf jeden Fall, wir haben auch schon einiges vor und arbeiten schon an ersten Ideen für neue Folgen. Aber wenn wir gerade schon im Plauderlaune sind, lass uns zum Abschluss noch ein paar mehr Geheimnisse lüften.
Und endlich die Fragen beantworten, die du vor einer Weile auf Instagram gestellt hast.
Gern. Ich habe die Ergebnisse hier. Legen wir los mit... Wer von uns beiden sich ständig mit Technik-Fails überbietet?
Ich bin gespannt, aber eigentlich dürfte es nicht so schwer sein.
Okay. 22% haben für dich und 78% haben für mich gestimmt. Traurig aber wahr, in Sachen Technik bin ich ein ziemlicher Boomer. Ich habe vor unserer ersten Aufnahme erstmal das falsche Mikro gekauft und bin auch sonst ab und zu des Öfteren überfordert, wenn es um Technik geht. Da hast du, Maria, eher ein Händchen für.
Ja, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt so sagen, aber das sieht vielleicht einfach im Vergleich so aus.
Fair. Okay, nächste Frage. Was essen wir vor jeder Aufnahme? A. Georgisch. B. Hauptsache Teigtaschen. Oder C. Vietnamesisch.
Und es ist tatsächlich Trommelwirbel C. Fast alle waren der Meinung, es wäre B, Teigtaschen. Und ja, es macht irgendwie auch gar keinen Sinn bei einem Osteuropa-Podcast und wir finden beide ja auch Teigtaschen geil, aber wir bestellen trotzdem immer vietnamesisch.
Ja, da sollten wir vielleicht ein bisschen experimentierfreudiger werden.
Was funktioniert, funktioniert.
Was funktioniert. Fair enough. Aber dann gleich weiter zur nächsten Frage. Wer von uns beiden macht mehr Ams beim Aufnehmen? Hier waren 74% für dich. Was sagst du zu deiner Verteidigung?
Ja, das muss ich vielleicht auf mich nehmen. Wobei, ich habe tatsächlich was zu meiner Verteidigung zu sagen, ja. Ich war neulich bei so einer Radioshow eingeladen. Ich kannte die Fragen vorher nicht und ich habe echt wenig geämt. Ich glaube, das liegt daran, dass sich mein Gehirn, wenn wir hier aufnehmen, in Sicherheit wiegt, weil es weiß schon, was kommt. Weißt du, es ist wie in so einer Hängematte.
Fair. Okay, Bei der Prokrastination sind die HörerInnen sich uneinig. 47% waren für dich und 53% für mich. Ich würde sagen, wir nehmen uns da eigentlich nicht so viel, weil wir liefern trotzdem kurz vor knapp immer den guten Job ab und wie gesagt, ganz nebenbei.
Ich meine, ich prokrastiniere ehrlich gesagt bei Jen East gar nicht so viel, wie ich sonst immer prokrastiniere. Da ist es immer ganz schlimm. Aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass du so viel prokrastinierst. Ich meine, wir haben einfach beide wenig Zeit. Okay. Und auch zum Prokrastinieren nicht genug Zeit.
Ja. Und zu guter Letzt. Wer ist auf einer Recherchereise verloren gegangen, nur damit die andere dann feststellen musste, alles gut, sie war nur feiern?
Ja, da war man sich wohl einig mit 74%, dass das ich war. Ich frage mich, woher dieser Eindruck entstanden ist bei unseren HörerInnen. Ja, tatsächlich bin ich auch gar nicht verloren gegangen.
Naja.
Ja, ich hatte nur keinen Akku mehr und war einfach nicht mehr erreichbar.
Aber tja, wo warst du?
Ich war in der Ukraine, ja, während Luftangriffen auf Kiew. Aber mir ging es gut, sehr gut sogar. Die Story ist nämlich so, wir waren feiern und ich war danach noch bei Menschen, die wir im Club kennengelernt haben. Das ist in Kiew ja auch ziemlich üblich, weil um 24 Uhr ist Sperrstunde und dann guckt man halt, geht man ins Bett oder feiert man noch woanders weiter. Ja, naja. Jedenfalls waren wir dann so weit am Stadtrand, dass wir von den Luftangriffen im Zentrum, die wohl auch ziemlich krass waren, nicht so viel mitbekommen haben.
Da muss ich schon sagen, war ich ziemlich froh, dass du mir am nächsten Tag geschrieben hast, dass alles okay ist.
Ja, war's auch. Aber hey, ich habe jetzt ein neues Handy mit einem sehr viel besseren Akku und da kann sowas dann nicht mehr passieren.
Und das hilft uns auch bei Jen East Folgenaufnahmen.
Voll.
Neuer Akku, mehr Speicherplatz. Ich würde sagen, so kann es im neuen Jahr weitergehen. Mhm. Und mit ja, diesem Ausblick entlassen wir euch aus dieser Jahresrückblicksfolge Jen East.
Sämtliche Empfehlungen zu den Themen, die wir hier besprochen haben, die findet ihr in den Shownotes.
Und dann hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn das der Fall ist, dann folgt uns doch gern direkt hier auf Spotify oder Apple Podcasts, damit ihr keine Folge mehr verpasst.
Und wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann geht einmal in euch und überlegt, wem könntet ihr Jen East vielleicht weiterempfehlen? Wer sollte mehr über Osteuropa lernen? Und wen könnte ein junger Blick auf die Region vielleicht interessieren?
Und dann schickt ihr dieser Person, Jen East, am besten direkt mit dem Link zum Podcast oder aber ihr leitet den Folgenpost auf Instagram weiter. Unsere Accounts sind wie immer in den Shownotes verlinkt.
Ich glaube, das war ein Befehl.
Damit würde ich sagen, wünschen wir einen guten Rutsch, feiert schön, passt auf euch auf und wir hören uns im kommenden Jahr wieder.
Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Tschüss.